Und da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Euer Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Oliver Bruns. Moin! Ja, moin und herzlich willkommen. Da ist sie, die Folge Nummer 185 eures Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk, der große blonde Podcast aus dem Norden, möchte man sagen. Und schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Und herzlich willkommen auch wieder unsere Zuschauer bei YouTube, denn heute gibt es wieder was zu gucken und nicht nur zu hören. Also, es geht auch gleich los. Wir wollen gar nicht lange warten, denn ich habe heute wieder einen fantastischen Gast für euch. Zu Gast ist nämlich Klaus Morgenstern vom Deutschen Institut für Altersvorsorge. Dieser Podcast erscheint am 12. Februar und in 11 Tagen ist Bundestagswahl. Und es gibt so ein paar Themen, die kommen etwas zu kurz, unter anderem die Rente, weil andere Themen sich in den Vordergrund gedrängt haben oder von den Politikern lieber bespaßt werden. Und das können wir natürlich nicht so auf uns sitzen lassen, weil das ist ja eins der ganz großen Themen, mit dem wir uns hier tagtäglich beschäftigen und ihr in eurem Beratungsalltag permanent mit zu tun habt. Und deswegen habe ich Klaus gebeten, weil er ein ausgewiesener Kenner der Branche ist, und zwar sowohl was die Politik angeht, auch was die Versicherungsbranche angeht, was er von den ganzen Sachen hält. Er hat auch alle Programme gelesen und kann uns einen genauen Überblick verschaffen. Wer hat hier ein paar gute Vorschläge gemacht und wie könnte es nach einer Wahl dort weitergehen? Also, das wird ein richtig interessanter, knackiger Talk und auf den freue ich mich schon und ihr könnt euch auch darauf freuen. Den gibt es aber natürlich erst gleich, denn zunächst einmal gibt's wie immer die News der Woche. So, und da beschäftigen wir uns als allererstes mal mit den Lebensversicherern. Die gute Frage ist nämlich, wie hat sich eigentlich die Erhöhung des Rechnungszinses auf die Verzinsung und die laufende Verzinsung der Gesellschaften ausgewirkt? Und das hat das Analysehaus Morgen & Morgen einmal sich genau angesehen und stellt fest, die laufende Verzinsung steigt im Durchschnitt leicht an. Es haben fast alle der 49 untersuchten Anbieter mindestens 2%, ein Fünftel sogar 3 und zwei sogar 3¼%. Und davon eben besonders erfreulich, 18 Versicherer haben ihre Überschussbeteiligung erhöht und 30 haben ihr Vorjahresniveau gehalten. Das ist natürlich wunderbar. Insgesamt zeigt also der Markt eine positive Entwicklung. Die Altersvorsorgeprodukte sind wieder attraktiver und versprechen mehr Stabilität für die Zukunft. Das wird sehr genau jetzt zu beobachten sein. Was macht das mit euch? Was macht das mit euren Kunden? Hat vielleicht die klassische Variante sogar ein kleines Comeback? Das werden wir alles in den nächsten Monaten sehen und verfolgen und dann hier natürlich auch euch die Marktrückmeldung dazu geben. Fazit ist erstmal, die gestiegenen Zinsen sind ein Gewinn für Versicherungsnehmer und damit weitergegeben worden und ein Zeichen für eine erfreuliche Marktentwicklung. So, und dann beschäftigen wir uns mal kurz in der zweiten Meldung mit den kleinen und mittleren Unternehmen. Was haben die eigentlich für Geschäftsrisiken? Denn die Allianz hat ein Risk-Barometer herausgegeben, ein 47-seitiges Heftchen, das genau danach nämlich fragt. Und das Besondere an diesem Risk-Barometer ist, es werden nicht nur die ganz Großen gefragt, wie zum Beispiel beim Weltwirtschaftsforum in Davos, sondern hier ist die Hälfte etwa der befragten Firmen tatsächlich klein oder mittel, was Umsatz- und Mitarbeitendenzahl angeht. Und das Ergebnis ist gleichwohl interessant und bietet jede Menge Ansatzpunkte für euch zur Beratung. Nämlich das Ergebnis ist, Cyber bleibt das beherrschende Thema. Die Studie zeigt das ganz klar, dass Cybervorfälle das Top-Risiko für Unternehmen sind, zumindest in der eigenen Einschätzung. Und da kann man als Versicherungsmakler natürlich schon mal super in ein Unternehmen reinkommen und dann hinterher mit der ganzen Palette vielleicht dort vorstellig werden. Aber auch sind es Betriebsunterbrechungen, Naturkatastrophen und Auswirkungen des Klimawandels. Das sind auch Dinge, wo man natürlich über Inhaltsversicherung, Elementarbausteine, Betriebsunterbrechungsversicherung reden kann und eben sagen kann, Mensch, das ist hier die weltweite Aufstellung. Wie sieht's bei dir aus, lieber Chef? Wollen wir darüber reden? Können wir da was entsprechend machen? Also Anlass genug und Möglichkeit, Kunden aktiv anzusprechen, zu akquirieren. Und dabei wünschen wir euch natürlich viel Spaß und viel Erfolg. Unser Vertriebsmanagement übrigens bei Netfonds hilft selbstverständlich in der einen oder anderen Frage gerne weiter. Und dann haben wir als drittes und letztens noch die Frage mit der BU. nämlich warum immer mehr Versicherte ihre Anträge abbrechen. Auch das hat sich morgen und morgen einmal angesehen und zeigt ehrlich gesagt eine eher besorgniserregende Entwicklung. Denn knapp 40% der abgelehnten Anträge auf Berufsunfähigkeitsrente scheitern daran, dass die Versicherten den Prozess nicht zu Ende bringen. Sie verfolgen ihn schlicht nicht weiter, sie reagieren nicht auf Post und dergleichen mehr. Und diese Zahl ist in den letzten Jahren sogar noch gestiegen. Warum ist das so? Die Einschätzung von morgen und morgen ist, dass die Beantragung einer Berufsunfähigkeitsrente ausgesprochen komplex ist. Es braucht nicht selten umfangreiche medizinische und juristische Nachweise und das kostet viel Zeit und Energie und trifft eben die Versicherungsnehmer genau in einem Moment, wo sie vielleicht genau diese Zeit und Energie gerade nicht haben. Zeit vielleicht schon, aber die Energie nicht. Und das dürfte besonders für psychisch Erkrankte gelten, die sich besonders schwer tun, sich vielleicht mit einer großen Versicherungsgesellschaft gefühlt anzulegen und da in den Infight zu gehen, sondern hier bedarf es Hilfe und hier bedarf es Unterstützung. Und natürlich sollten wir auch auf die Unternehmen zugehen und sagen, Mensch, überleg doch mal, ob der Prozess nicht vereinfacht werden kann, sodass er auch für den berühmt-berüchtigten Otto-Normalverbraucher nachvollziehbar und handelbar ist. Das ist das eine, denn wir dürfen, glaube ich, alle einer Meinung sein zu sagen, Abbruchquote von 40%, das kann nicht sein. Also da stimmt irgendwas nicht. Ist aber auch für euch als Beraterinnen und Berater die Möglichkeit, nochmal auf den Kunden zuzugehen und hier sich als echter Partner und Partnerin zu positionieren und einfach bei diesen Dingen dann auch zu helfen. Und ja, das waren sie dann auch schon wieder. Die News der Woche heute für den 12. Februar 2025. So, und nun kommen wir dann auch gleich zum versprochenen Interview der Woche. Es geht um die große Politik, aber nur im Bereich der Rente. Was kommt da auf uns zu? Ist die Rente noch zu retten? Was planen die Parteien? Dies und alles mehr bespreche ich mit Klaus Morgenstern vom Deutschen Institut für Altersvorsorge. Ich wünsche viel Spaß. So, liebe Leute, die Bundestagswahl steht bevor und natürlich gibt es in der öffentlichen Wahrnehmung ein Thema, das alle anderen nach gerade zuschüttet. So auch unser Lieblingsthema, die Rente. Und gerade heute Morgen, wir zeichnen das hier am Freitag, dem 7. Februar auf, wird die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer zitiert in fast allen großen Presseorganen. Und sie fordert die Parteien mit Nachdruck auf, deutlicher Positionen in Sachen Rente zu beziehen. Wir steuern auf das Verhältnis 2:1 von Arbeitnehmern zu Rentnern zu, sagt sie, und das werde dem Bundeshaushalt überlasten und mit jeder Verzögerung von Reformen werde es immer teurer, um das mal kurz zusammenzufassen, was ihre Position da ist. Für uns alte Hasen und Häsinnen im Versicherungsvertrieb alles keine Überraschung, das haben wir alle schon mal gehört. Gleichzeitig veröffentlicht dieser Tage die Canada Life eine Studie, wonach 56% der Deutschen ihre Wahlentscheidung auch von der Rente abhängig machen. Die Frage ist, was finden Sie dazu in den Wahlprogrammen? Und dann wäre da ja noch Professor Raffelhüschen, der gebetsmühlenartig die Katastrophe der Sozialsysteme vorhersagt, wie er das schon seit Jahrzehnten macht. Ja, und dann haben wir noch die ganzen Rahmenbedingungen. Wenn da mal ein Politiker, wie zuletzt der Kanzlerkandidat der Grünen, Robert Habeck, mal laut drüber nachdenkt, die Grundlagen der Verbeitragung zu erweitern, dann wird dieser Vorschlag in der Luft zerrissen, bevor er überhaupt so in Ruhe diskutiert wird. Alles so ein bisschen geschuldet, dem Diskussionsklima, dem hektischen Wahlkampf und so weiter. Grund genug also, das alles mal in der erwähnten Ruhe mit einem ausgewiesenen Experten zu besprechen. Und ich bin ganz froh, dass das geklappt hat und begrüße herzlich aus Berlin zugeschaltet vom Deutschen Institut für Altersvorsorge, Klaus Morgenstern. Hallo Klaus.
Ja, ich freue mich, hier mit dabei zu sein, wenn es auch sehr schnell organisiert worden musste.
Genau, wir haben uns hier tatsächlich sehr spontan innerhalb von 2 Tagen verabredet, weil wir gesagt haben, Mensch, das wäre super, wenn das noch vor der Bundestagswahl veröffentlicht werden könnte. Insofern ganz herzlichen Dank für deine Spontanität und ich weiß auch, dass das ein ganz knappes Zeitfenster ist heute Morgen. Deswegen fangen wir gleich an. So, ihr seid ja auch große Freunde der Umfrage. Seit vielen Jahren veröffentlicht ihr den DIA, also Deutsches Institut für Altersvorsorge, Deutschland Trend Vorsorge. Und die aktuellste Ausgabe ist gerade vor wenigen Wochen, vor wenigen Tagen veröffentlicht worden. Vielleicht bist du so nett, fass uns doch mal zusammen. Was habt ihr für Erkenntnisse?
Ja, wir fragen ja einmal im Jahr, und zwar immer im Dezember des Vorjahres ab, welches Vertrauen, welche Vorsorgebereitschaft und welche Planungen in der Altersvorsorge bestehen. Das ist eine Umfrage, die machen wir schon viele, viele Jahre. Insofern können wir auch so ein bisschen im Längsschnitt vergleichen, wie sich das über die Jahre verändert hat. Und da ist eben eine zentrale Frage, dass wir wissen wollen, wie sich die Leute versorgt fühlen fürs Alter und ob sie bereit sind, angesichts dieser Erkenntnis dann auch etwas zu unternehmen. Und da ist in der jüngsten Umfrage, die wir ja Anfang des Jahres veröffentlicht haben, herausgekommen, dass 41% der Befragten gesagt haben, sie fühlen sich nicht ausreichend versorgt für das Alter, aber sie werden in den nächsten 12 Monaten etwas dagegen tun, also sprich irgendeinen Vertrag abschließen oder irgendeinen Sparvorgang beginnen. 41%, das ist insofern erfreulich, weil das ist der höchste Wert in den letzten 8 Jahren. Also wir hatten zum Beispiel 2017 35%. Dann ist das die ganzen Jahre so ein bisschen runtergegangen, bis auf 25% sind zeitlang. Und wir haben jetzt einen sehr erfreulichen Wert, der angestiegen ist und der zeigt, dass also knapp die Hälfte derer, die befragt wurden, etwas unternehmen wollen, weil sie sich nicht versorgt fühlen. Und das ist auch dringend notwendig, denn es gibt ja auch noch eine Gruppe, die sagt, okay, wir sind ausreichend versorgt, also für uns besteht kein dringendes Bedürfnis, etwas jetzt zu tun noch darüber hinaus, was wir schon haben. Aber das sind nur 25%. Also ein Viertel selbst schätzt ein, das, was ich bislang an Rente erwarten kann, was ich vielleicht selber schon in der privaten Altersvorsorge organisiert habe und was ich möglicherweise auch über den Arbeitgeber als Betriebsrente bekomme, das reicht mir. Aber das ist nur ein Viertel, das heißt 3/4 schätzen ein, dass es nicht reicht. Und insofern haben wir immer noch eine Lücke, auch wenn es erfreulicherweise angestiegen ist auf 41%. Aber es bleibt dann immer noch ein Teil, die selbst sehen, dass es nicht reichen wird und trotzdem nichts machen wollen oder auch vielleicht nicht können, weil es Einkommen das nicht hergibt.
Ja, für diesen Teil der Bevölkerung, die das nicht können, da können wir als Finanzdienstleistung natürlich auch nur so begrenzt etwas tun. Das ist eine politische Herausforderung, da für die notwendigen Rahmenbedingungen zu sorgen. Aber alle anderen, die dort noch Bedarf sehen, dann ist das ja erstmal eine sehr, sehr gute Nachricht auch für die Maklerschaft und die Vermittlerschaft, weil hier ist jede Menge zu tun. Mit dem Ende der Ampelregierung ist auch die Reform der privaten Vorsorge leider nicht mehr verabschiedet worden, obwohl sie eigentlich unterschriftsreif auf dem Tisch lag. Wir erinnern uns an die ganze Vorgeschichte, Fokusgruppe etc. pp. Was hat das jetzt aus deiner Sicht mit dem Markt im Allgemeinen gemacht, dass das hängen geblieben ist?
Ja, du hast mir schon das Stichwort geliefert, hängen geblieben. Die Hängepartie gilt weiter jetzt. Das ist das Schlimme. Ja. Wir hatten ja jahrelang eine Diskussion über Riester und eigentlich waren sich alle einig, dass wir eine Reform brauchen in der privaten geförderten Altersvorsorge, weil Riester eine Reihe von Baustellen hat, die eben beseitigt werden müssen. Ja. Und insofern war ich schon sehr erfreut darüber, was in der Fokusgruppe rausgekommen ist. Ich muss sagen, ehrlich, ich hatte nicht diese Ergebnisse erwartet, sondern ich habe befürchtet, dass es ähnlich ausgeht, wie es mit der Kommission für die gesetzliche Rente war, wo ja am Ende das Fazit gezogen werden musste, außer Späßen nichts gewesen. Das war bei der Fokusgruppe diesmal anders. Also die hat wirklich einige Vorschläge auf den Tisch gelegt. Ich sage mal ein Beispiel, dass man also auch zulassen wollte, dass also nicht zwingend immer eine Garantie vorgeschrieben ist, dass man Möglichkeiten bei den Leistungen im Alter geöffnet hat, also nicht zwingend immer eine lebenslange Leibrente. Ja. Insofern war ich sehr erfreut, dass die Fokusgruppe vernünftige Vorschläge auf den Tisch gelegt hat. Und das zweite Erfreuliche war, dass es wirklich mal eine Regierung gab, die auf die Experten gehört hat und am Ende in dem Rentenpaket 2 ja Vorschläge gebracht hat, die in der privaten Altersvorsorge, also ich muss jetzt wirklich gezielt nur die private ansprechen, mit dem Altersvorsorgedepot einen sehr, sehr vernünftigen Vorschlag gemacht hat. Also man kann von der Ampelregierung halten, was man will. Die meisten werden nicht viel davon halten, aber dieser Vorschlag zum Altersvorsorgedepot, der war wirklich gut. Da kann man sicher, hätte man in Feinheiten noch was verändern können. Aber im Großen und Ganzen wäre das ein deutlicher Fortschritt gewesen. Und nun kommt eben diese missliche Situation, dass durch den Bruch der Ampelregierung das Gesetzesvorhaben vom Tisch ist. Ja, und wir haben ja in der Bundespolitik das Prinzip der Diskontinuität. Das heißt, alle angefangenen Gesetzesvorhaben, die nicht zu Ende gebracht worden sind, werden hinfällig. Jede folgende Regierung, wie immer die auch aussehen möge, muss dann sozusagen wieder von vorn anfangen. Ja? Das heißt, ja, das gesamte Gesetzgebungsverfahren startet wieder von vorn. Und alle, die sich mit Altersvorsorge beschäftigen, gerade auch in der Maklerschaft, stehen nur vor dem Dilemma, dass man ja im Augenblick nicht so richtig weiß, was man bei der geförderten Altersvorsorge anbieten soll. Wahrscheinlich werden viele auf ungeförderte Lösungen ausweichen, weil es einfach zu unsicher ist, jetzt sozusagen weiter Riester zu verkaufen, wobei wir ja schon wussten, es gibt möglicherweise was Besseres, ja, eine bessere Lösung. Also insofern, Fazit, es ist misslich, es vergrößert die Unsicherheit, die wir haben, und es bringt uns tatsächlich kein Stück voran.
Ja, das ist in der Tat alles sehr bedauerlich. Werfen wir einen Blick voraus dann. Ich habe es eben zitiert. Also Canada Life hat eine Umfrage veröffentlicht und gesagt, ungefähr jeder Zweite möchte seine Wahlentscheidung auch von der Rente abhängig machen. Du hast dich ja durchgekämpft und wie du mir im Vorgespräch gesagt hast, auch noch richtig analog, also nicht einfach der KI die Programme zu lesen gegeben, sondern du hast sie wirklich alle mal ausgedruckt und nebeneinander gelegt. Was sind deine Erkenntnisse, wenn du dir die Programme der Parteien zum Thema Rente durchguckst?
Naja, die sind nicht so erfreulich. Also die grundlegende Erkenntnis, es gibt eigentlich kein Programm der etablierten Parteien, was das eigentliche Problem der Rentenversicherung, der gesetzlichen Rentenversicherung adressiert. Ja? Also die demografischen Entwicklungen und die Belastungen, die durch den Eintritt der geburtenstarken Jahrgänge in das Rentenalter in jetzt begonnen haben zu wirken, ja, die werden nicht angesprochen. Also es gibt bis auf wenige Ausnahmen kaum eine Partei, die bereit ist, über das Rentenalter zu diskutieren. Ja. Mhm. Da macht man einen großen Bogen darum. Selbst die CDU, die im Vorfeld der Bundestagswahl durchaus Äußerungen getätigt hatte, dass man zumindest mal über die Rente für besonders langjährige Versicherte nachdenken muss, weil die den der Wirtschaft Fachkräfte entzieht. Aber in dem Wahlprogramm der CDU spiegelt sich das nicht mehr wieder. Und es gibt eigentlich, ich sag mal, bis auf eine Ausnahme, ich sag mal, die FDP, die plädiert für ein flexibles, für einen flexiblen Renteneintritt. Das wäre schon mal was. Da könnte ich mich damit anfreunden. Aber ansonsten ist bei den großen Parteien nichts zu finden. Eine Ausnahme macht die kleine paneuropäische Partei Volt. Wir haben uns auch mal ein paar kleinere mit angeschaut. Ja. Die zum Beispiel würde das Rentenalter dynamisieren, also an die Entwicklung der Lebenserwartung koppeln und sozusagen im Verhältnis 2:1 längere Lebenszeit auf Lebensarbeitszeit und Rentenzeit aufteilen. Aber im Großen und Ganzen wird das Problem der gesetzlichen Rentenversicherung ausgespart. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben eine Fülle von Versprechungen bei den Parteien, gerade sozusagen im etwas linkeren Spektrum, die den Wählern gemacht werden, ohne zu sagen, wie das überhaupt finanziert werden soll. Ja, es gibt da Ankündigungen eines sofortigen Inflationsausgleiches von 120 Euro auf die Renten obendrauf durch das BSW. Es gibt Versprechungen für Mindestrenten, die so irgendwo bei 1.400, 1.500 Euro liegen soll. Da wird eine Menge an Versprechungen gemacht, ohne dass man erkennen kann, wie das am Ende finanziert werden soll. Manche Partei, die ist da ganz unverblümt, dass die AfD zum Beispiel sagt, sie will das komplett auf Steuergelder verlagern. Also wenn man sich das Programm der AfD anschaut, dann sieht man, da sind auch eine Reihe von Versprechungen drin und das soll im Prinzip wesentlich aus dem Bundeshaushalt bezahlt werden. 70% Niveau, glaube ich sogar,
ne? Bitte? War da nicht 70% Niveau die Rede?
Genau, die AfD, ja, die AfD, das ist übrigens interessant, also während ja die Parteien in der Regel das Rentenniveau als Größe immer ranziehen, die SPD, die möchte es ja gern bei 48% behalten, so wie es ja auch schon im Rentenpaket 2 stand, steigt die AfD auf eine Netto, auf eine Ersatzrate über, ja. Das ist gar nicht mal so schlecht, die Idee, weil die Ersatzraten leichter zu verstehen sind. Aber man muss natürlich auch erklären, wie eine Ersatzrate von 70% hergestellt werden soll. Ja. Also es sind wahnsinnig viel Fragezeichen, wie diese Ankündigungen tatsächlich umgesetzt werden sollen. Das Einzige, woran sich einige Parteien herantrauen, was eine gewisse Entlastung schaffen würde, wäre ein Umstieg auf eine erwerbstätigen Versicherung. Der ist in einigen Parteiprogrammen zu finden. Das heißt also, der Kreis der Versicherten würde deutlich erweitert im Vergleich zu der heutigen Situation, dass auch Selbstständige Bundestagsabgeordnete, Beamte mit in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen würden. Das könnte, wenn es geschickt gemacht wird, zumindest für eine temporäre Entlastung der Rentenfinanzen folgen, wenn man zum Beispiel mit jüngeren Jahrgängen anfangen würde, die natürlich zunächst erstmal nur Beitrag zahlen, aber erst in der fernen Zukunft Rentenansprüche geltend machen können. Ja. Ja. Insofern, es ist ein bisschen traurig, wenn die Rente eigentlich so ein großes Thema ist für die Wähler, dass so wenig tatsächlich praktikable und umsetzbare Vorschläge gemacht werden. Es gibt ein paar Ideen, also die CDU zum Beispiel, die hat den Vorschlag einer sogenannten Aktivrente. Dahinter verbirgt sich ein steuerlicher Freibetrag von 2.000 Euro für Arbeitnehmer, die schon im Rentenalter sind, Rente beziehen, aber dazu noch was verdienen. Das ist durchaus vernünftig. Das würde nämlich der Wirtschaft helfen, weil vielleicht der eine oder andere sich noch dazu entscheiden könnte, trotz Rentenbezug ein bisschen weiterzuarbeiten. Hilft aber am Ende dem Rentensystem auch nicht. Ne? Also wir werden in der Rentenpolitik noch Vorschläge brauchen, die tatsächlich umsetzbar sind und die zu einer Entlastung der Rentenfinanzen führen.
Vielleicht liegt es ja auch manchmal ein ganz bisschen, um das mal selbstkritisch zu sagen, an uns Wählerinnen und Wählern. Denn wenn sich Politikerinnen und Politiker hinstellen und sagen, so, jetzt müssen wir mal den Gürtel mehr enger schnallen, es wird ein bisschen enger in den nächsten Jahren, wir müssen ein paar Zumutungen verkünden, fürchte ich, dass wir dann auch sie an der Wahl ohne dafür einfach abstrafen. Also das ist ja auch so eine Merkwürdigkeit, dass wir eben dann den Ankündigungen, den Zukunftsbildern, wie sie in den Wahlprogrammen gezeichnet werden, dem Positiven auch gerne glauben und dann eben auch nicht so genau hingucken, wie soll das eigentlich finanziert werden. Unabhängig davon, dass bei den meisten ja ohnehin noch die Koalitionsfrage aber noch dazu kommt. Ja, man muss ja, es bahnt sich ja niemand an, der hier eine absolute Mehrheit erzielt. Und wenn, dann haben wir immer noch Bundesrat ja auch noch. Also das ist alles immer so ein bisschen so eine Sache und eine Merkwürdigkeit unserer parlamentarischen Demokratie.
Das ist ja auch die große Angst. Das ist die große Angst der Parteien, dass sie im Wahlkampf mit Rentenvorschlägen antreten, für die sie dann am Ende abgestraft werden. Ja, also ja. Die Wahrheit oder die tatsächlichen Verhältnisse ist ja keiner bereit, im Wahlkampf zu schildern. Ja. Obwohl ja von Expertenseite das schon immer wieder offengelegt worden ist. Also wir hatten mal ein Gutachten der 5 Wirtschaftsweisen, da gab es ein gesamtes Kapitel, was sich nur der Rentenpolitik gewidmet hat, mit einer ganzen Reihe von sehr fundierten und durchgerechneten Vorschlägen. Ja. Dieses Gutachten ist de facto ignoriert worden von der Politik. Und das finde ich so traurig. Also wider besseren Wissens werden hier zum Teil Vorschläge unterbreitet, einfach aus der Angst, dass man für einen Rentenvorschlag bestraft werden könnte, der ja vielleicht auch mal mit der ein oder anderen Belastung einhergeht. Und was ich noch viel schlimmer finde, dass dann im Wahlkampf dann auch mit Slogans gearbeitet wird, sozusagen die eine oder die andere Partei wolle die Renten kürzen. Ja, da ist ja die SPD ziemlich gut unterwegs mit so einer Behauptung. Das finde ich schon insofern schlimm, weil es gibt keine Kürzung von Renten. Bestandsrenten sind gesetzlich gesichert. Ja, und den Menschen, den Wählern jetzt zu suggerieren, die eine oder andere Partei wolle Renten kürzen, das ist einfach falsch und das ist eine falsche Behauptung. So darf man nach meiner Meinung nach nicht in der Öffentlichkeit mit diesem Thema umgehen.
Da bin ich absolut bei dir. Und eine weitere Merkwürdigkeit ist ja auch noch, dass es auch Vorschläge gibt, die selbst bei den unterschiedlichsten politischen Konstellationen über Legislaturperioden hinweg nicht umgesetzt werden. Ich denke an die Selbstständigenvorsorge. Das war schon Thema in der letzten großen Koalition noch unter Angela Merkel. Dann war es jetzt
noch viel länger.
Dann war es auch bei der Ampelkoalition, stand es auch im Koalitionsvertrag und trotzdem ist es nicht gemacht worden. Na gut. So, wir müssen zum Ende kommen und ich habe, weil du hier mein ganz großer Altersvorsorge-Experte bist, kröne ich dich jetzt mal ganz kurz zum König von Deutschland und du kannst mal loswerden. Was wären deine drei wichtigsten Vorschläge, wenn du mal was zu sagen hättest in unserem Land? Wie würdest du Rente organisieren? Was wäre dir wichtig?
Also du bist jetzt die gute Fee, die mir drei Wünsche erfüllt, ja.
So ungefähr, genau.
Ja, da fange ich mal mit der Gesetz. Ja, ich mache für jede Säule einen Vorschlag. Ich fange mit der gesetzlichen Rente an. Wir brauchen dringend Maßnahmen und Konzepte, um das demografische Problem in der gesetzlichen Rente zu lösen. Da wäre mein Vorschlag, dass wir wirklich nochmal ernsthaft und völlig ohne Aversionen über das Thema Renteneintrittsalter diskutieren. Wir verfechten seit Jahren schon den Vorschlag, das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung zu koppeln. das ist ja noch nicht mal ein Vorschlag von uns, sondern das machen ja andere Länder schon. Ja, das würde Deutschland jetzt sozusagen nicht als Neuheit einführen, sondern das gibt es in Skandinavien zum Beispiel schon. Das wäre mein Vorschlag für die gesetzliche Rente. In der betrieblichen Altersvorsorge wäre mein Wunsch, dass man Bedingungen schafft, dass die Verbreitung endlich wieder in Gang kommt. Wir haben ja über Jahre jetzt eine Stagnation bei der Verbreitung der betrieblichen Altersvorsorge. Die ist selbst beim Aufwuchs der Beschäftigung nicht besser geworden. Ja, insofern müssen wir hier dringend was tun. Da kann man viel machen in Richtung Entbürokratisierung, dass wir also nicht so viel Pflichten, bürokratische Pflichten für die Unternehmen haben und dass wir endlich mal ernsthaft Bedingungen schaffen, dass ein Opting-out-System in der betrieblichen Altersvorsorge greifen könnte. Und das Dritte wäre dann die private Altersvorsorge. Da wäre mein Wunsch, dass wir tatsächlich wieder eine Regierungskoalition bekommen, die dies das Altersvorsorgedepot ernsthaft nochmal in Angriff nimmt. Wir haben dann einen super Vorschlag gehabt seitens der Ampelregierung. Den könnte man aufgreifen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen nachschärfen. Aber das wäre eine echte Lösung für die Altersvorsorge.
Prima. Wir sorgen mit der Verbreitung dieses Podcasts dafür, dass deine Vorschläge gehört werden. Und danke. Ich sage dir ganz herzlichen Dank, dass du so spontan zur Verfügung gestanden hast und uns an deinem umfangreichen Wissen und deinen Einschätzungen hast teilhaben lassen. Vielen Dank nach Berlin, Klaus Morgenstern.
Sehr gern.
So, liebe Leute, das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 185 eures Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Ganz herzlichen Dank an Klaus Morgenstern, es hat wie immer super Spaß gemacht mit dir. Und nochmal danke auch für die Spontanität, das war wirklich sehr, sehr kurzfristig abgemacht, dieses Gespräch. Und du hast da super professionell gesagt, jo, da bin ich dabei, das mache ich, herzlichen Dank dafür. Euch natürlich vielen Dank fürs Zuhören, die nächste Folge gibt es schon kommende Woche am 19. Februar. Dann ist zu Gast Sebastian Bramba, der Product Owner von Finnfire bei uns bei Netfonds. Und es gibt viele interessante Aspekte mal rund um unsere Plattform. Bleibt mir bis dahin gewogen und vor allem bleibt gesund. Allen Kranken, gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, euer Oliver.